Gebärmutterkrebs und Eierstockkrebs, die häufigsten Unterleibstumore.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
In Deutschland erkranken jährlich knapp 30.000 Frauen an bösartigen Tumoren der Unterleibsorgane. Das Endometriumkarzinom und der Eierstockkrebs sind die häufigsten gynäkologischen Krebsarten. Beide lassen sich gut behandeln, sagt Dr. Sonko Borstelmann. Er ist Chefarzt der Gynäkologie an der Asklepios Klinik Altona. Starten wir mit dem Endometriumkarzinom. Wo genau ist das Endometrium?
Das Endometrium ist die innere Schleimhaut der Gebärmutter, also in der Gebärmutter drinne, die Schleimhaut. Und dort können Auffälligkeiten entstehen und diese Auffälligkeiten gehören abgeklärt.
Ist das der häufigste Krebs, Unterleibskrebs bei der Frau?
Das ist schon der häufigste Krebs, ja. Das ist der häufigste Unterleibskrebs der Frau. Mhm.
Und betroffen ist die Schleimhaut, aber nicht, also wie kann man das abgrenzen gegen andere Unterleibskrebsarten? Da gibt es ja auch noch den Gebärmutterhals und so etwas, aber darüber reden wir jetzt nicht, ne?
Genau, also die Gebärmutter hat verschiedene Funktionseinheiten. Einmal den Gebärmutterhals, das ist vor allem ja durch HPV, also durch ein Virus induzierte Erkrankung. Ja. Und bei der Gebärmutterschleimhaut ist es anders. Die ist ja in der Gebärmutter drinne und der Krebs wächst dann meistens in die Muskulatur rein.
Ja, Das klingt ja gefährlich.
Das ist es auch. Und deswegen sollte man sich dahingehend auch, wenn man Probleme hat, wenn man Beschwerden hat, untersuchen lassen von der Frauenärztin und im Bedarfsfall leitet die dann zu uns weiter in unsere Klinik und wir behandeln das dann fach- und sachgerecht.
Was für Beschwerden?
Blutung nach den Wechseljahren. Also wenn jemand 70 Jahre alt ist, 60 Jahre alt ist, das ist so das häufigste Erkrankungsalter und es dann zu einer postmenopausalen Blutung kommt, sollte man die Frauenärztin aufsuchen. Die wird dann in der Regel eine Untersuchung durchführen und basierend auf dieser Untersuchung dann eine Verdachtsdiagnose stellen. Und dann kann die Patientin zu uns kommen mit der Einweisung und wir würden dann ebenfalls noch eine weitere Untersuchung machen. Und wenn wir auch den Verdacht haben, dass dort eine Neubildung in Gange ist, würden wir dann eine weitere Diagnostik veranlassen. Und die Diagnostik ist eine Gebärmutterspiegelung zusammen mit einer Ausschabung, mit einer fraktionierten Abrasie, also dass man Proben entnimmt, die dann untersucht werden. Und darüber, über diese histologische Untersuchung, wird dann die Diagnose gestellt.
Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf das Alter der Frau, weil man immer so sagt, postmenopausal. Was ja nicht immer so einfach für einen selber eigentlich feststellbar ist. Muss ich sagen, Blutungen über 50 sind für mich ein Alarm oder Blutungen über 60?
Ja, auf jeden Fall. Also Blutungen nach den Wechseljahren sollten nicht mehr sein. Aber natürlich haben auch jüngere Patienten, können auch dieses Karzinom bekommen. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man in die Vorsorge geht, dann in einem möglichst frühen Stadium detektiert zu werden.
Ja, das heißt mit anderen Worten, entdeckt wird es, also müsste, nein, das ist eine Frage, müsste es entdeckt werden, wenn ich einmal im Jahr schön brav zu meinem Frauenarzt gehe?
Das ist eine gemeine Frage, aber...
Ja, aber wäre das der Ort, um entdeckt zu werden?
Idealerweise natürlich.
Ja, genau. So, wenn ich dann also zu Ihnen komme, Sie haben jetzt gesagt, also man macht eine Spiegelung, das heißt, also man guckt sich das von innen an, man macht aber auch eine kleine Gewebeprobe. Und was kann man an dieser Gewebeprobe feststellen?
Die Gewebeprobe wird untersucht in der pathologischen Abteilung und da kann man dann diagnostizieren, ob das wirklich Krebs ist oder nicht.
Ja.
Oder auch nur eine mögliche Vorläuferläsion.
Ja.
Und wenn wir diese Diagnose dann haben, dann würden wir die weiteren Schritte mit der Patientin planen.
Was können Sie denn noch alles feststellen an dieser Gewebeprobe?
Es ist jetzt verhältnismäßig neu, dass auch die molekulare Biologie untersucht wird. Und dahingehend gibt es einmal die Histologie und die Molekularbiologie. Und zusammenfassend kann man die Aggressivität des Tumors schon im Vorwege darüber klassifizieren.
Ja, und die Aggressivität des Krebses entscheidet dann worüber?
Zum Beispiel über die Behandlungsoptionen.
Ah.
Ne? Wie ausgedehnt die Operation sein sollte.
Ja. Ist denn das eigentlich, landläufig gesagt, ist das ein schneller Krebs oder ein langsamer Krebs?
Die meisten Endometriumkarzinome wachsen verhältnismäßig langsam und haben eine verhältnismäßig günstige Prognose und werden auch in den frühen Stadien in der Regel diagnostiziert.
Ja. Ach so, und das heißt natürlich dann, dass wenn Sie dann in dieser ersten Spiegelung eben auch noch feststellen können, wie aggressiv er nun wirklich ist, dass man dann noch eine viel größere Möglichkeit hat, ja, davon zu heilen, kann man das? Ja, kann man
schon. Ja, also der nächste Schritt wäre dann danach die Operation. Die wird bei uns minimalinvasiv durchgeführt in der Regel. Das kann man über die konventionelle Endoskopie machen und aber auch robotergestützt. Dabei wird die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernt. Man muss sagen, das ist ja so eine Funktionseinheit mit dem gleichen Abflussgebiet. Und zusätzlich die Wächter-Lymphknotentechnik wird ebenfalls eingesetzt. Also der Wächter-Lymphknoten, die erste Lymphabflussbahn, wo sozusagen die Blutversorgung ins System reingeht, das wird ebenfalls in der Regel entfernt. Und dann hat man ja im Endeffekt die Gebärmutter oder der Pathologe hat die Gebärmutter in der Hand, kann dann untersucht werden und dann wird das definitive Tumorstadium festgelegt. Und so erfolgt eine Stratifizierung, ob die Patientin in einem Niedrigrisikokollektiv ist oder in einem sehr hohen Risikokollektiv. Und dahingehend wird dann weiter entschieden, welche oder ob eine weitere Therapie vonnöten ist. Und wenn ja, welche? Ne?
Also das heißt mit anderen Worten, raus muss das Tumorgewebe ja auf jeden Fall. Mhm. Aber man entscheidet dann danach, wenn man also genau weiß, wie stark ausgedehnt das auch ist oder wie sich dieser Krebs verhalten wird, ob man noch eine Chemo macht oder Bestrahlung wahrscheinlich.
Genau, genau. Mhm. Das Beste und was auch sehr häufig vorkommt, ist, die Patienten dann mit dieser Therapie sozusagen keine weitere adjuvante Therapie benötigen. Aber es gibt auch Fälle, wo der Krebs schon weiter fortgeschritten ist oder bestimmte Aggressivitätsfaktoren zeigt, dass man dann doch sagt, oh, lieber eine Bestrahlung oder eine Chemotherapie oder eine weitere antikörpergerichtete Therapie.
Ja, diese Bestrahlung kann man ja sogar schon von innen machen, ne?
Genau, da gibt es verschiedene Techniken, ja, von innen oder durch den Bauch.
Mhm. Ja, genau. Kann man was sagen über Heilungschancen?
Es ist stadienabhängig, da die meisten Patientinnen in frühen Stadien diagnostiziert werden und häufig das Endometriumkarzinom eine verhältnismäßig gute Prognose hat, sind wir da sehr zuversichtlich.
Ja, wir wollen ja doch über eine andere Krebsart reden und das ist der Eierstockkrebs. Was charakterisiert denn den?
Ja, der Eierstockkrebs wird nicht mehr in einem frühen Stadium in der Regel klassifiziert oder entdeckt, sondern meistens, wenn sozusagen eine Tumoraussaat schon in die Bauchhöhle stattgefunden hat. Und dann wird das Abdomen, also der Bauchumfang, vermehrt sich aufgrund von Bauchwasser. Es bildet sich Bauchwasser, bedingt durch den Tumor. Und das ist letztendlich auch das Leitsymptom der Patientin. Ne? Also sie merkt, der Bauchumfang nimmt zu, zusätzlich abdominale Beschwerden, volle Gefühl. Man merkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann sollte man auf jeden Fall zum niedergelassenen Kollegen gehen, also zur Frauenärztin und auch zum Allgemeinmediziner. Und das häufigste ist, dass dann Bauchwasser gesehen wird über eine Ultraschalluntersuchung, die durch den Bauch durchgeführt werden kann, aber natürlich auch durch die Scheide. Häufig sieht man dann auch schon Tumoranteile und dann ist auch der nächste Weg sozusagen in unsere Sprechstunde. Wir würden die Patientin dann auch untersuchen und weitere Diagnostik im Sinne eines CTs veranlassen.
Ja, nochmal zurück zu dem Bauchwasser, also dieser Aszitis. Das kann man, glaube ich, als Patientin schon sehr gut unterscheiden von einfach zu viel Speck, oder?
Es ist schwierig. Das ist ja immer wie sensibel ist man mit sich selber,
ja,
ne?
Ja. Ja. Ja, aber ich glaube, es fühlt sich schon anders an. Und Sie sagen ja, es gehört auch Unwohlsein dazu.
Genau. nicht immer, aber verhältnismäßig häufig. Ne? Man hat ja auch so ein Gefühl für sich, was, ne, geht es einem gut oder merkt man, da stimmt irgendwas nicht. Ne?
Ja, genau. Das ist ein aggressiver Krebs.
Ja, es ist ein sehr aggressiver Krebs und wir sind froh, dass da auch die Medizin also gut vorangekommen ist und wir verschiedene weitere Therapieoptionen bekommen haben, um unsere Patienten gut behandeln zu können. Und mittlerweile muss man auch beim Eierstockkrebs wirklich von Langzeitüberleberinnen sprechen, durch eben die verschiedenen Therapiesäulen. Die Basis ist natürlich die operative Therapie. Das Ziel ist, den Tumor komplett zu entfernen, eine sogenannte R0-Resektion herzustellen und dann eine Chemotherapie zu geben und im Anschluss eine Haltungstherapie.
Ja, aber erstmal, also angenommen, ich hätte den, mein niedergelassener Gynäkologe, meine Gynäkologin hätte den Verdacht, dass es sich bei mir um Eierstockkrebs handeln würde. Und ich würde dann zu Ihnen kommen. Was würde dann passieren?
Wir würden sie nochmal untersuchen, ein CT machen und dann in Zusammenschau der Befunde das weitere besprechen. Mhm. Das kommt natürlich an, was wir im CT sehen, ob es ein sehr fortgeschrittenes, ob wir denken, es ist ein sehr fortgeschrittenes Karzinom oder ob es lokal auf dem Bauchraum oder sogar nur auf den Beckenraum begrenzt ist.
Mhm. Und werden Sie denn auf jeden Fall operieren?
Die Operation ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Mhm. Man sollte es auch so zeitnah wie möglich durchführen. Mhm. Bei manchen Patientinnen ist es so, dass die schon fortgeschrittene Erkrankungen haben. Wenn zum Beispiel auch in der Lunge im Mediastinum etwas ist, dann muss man so eine Operation natürlich immer gut bedenken.
Ja. Ne,
es ist eine multiviszerale Resektion.
Ja.
Das ist auch nicht nur, was wir können, sondern auch, was die Patientin mitgeht.
Ja, genau. Mhm. Also was da sozusagen noch die optimale Lebensqualität nachher auch möglichst lange gut macht und
genau.
erhält. Diese Operation, wenn Sie operieren, was würden Sie dann rausnehmen aus dem Körper? Was würden Sie rausschneiden?
Genau, in der Regel ist es dann eine Längslaparotomie, also ein Bauchschnitt.
Ja.
Dort würden Eierstöcke, Gebärmutter, sämtliche Tumoranteile, die man sieht, die würden entfernt werden. Das Omentum majus, das ist so eine Fettschürze, die ausgehend vom Magen über dem Gedärm hängt, die würden wir entfernen. Und das Ziel ist es, eine komplette Tumorresektion zu machen. Und wir machen das auch in Kombination mit unseren Chirurgen, weil es auch sein kann, dass Darmanteile befallen sind und man halt multiviszeral operieren muss, interdisziplinär. Und dafür sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben eine gute Intensivmedizin, wir haben eine exzellente Chirurgie und auch eine gute operative Gynäkologie.
Ja, und Sie sprachen vorhin von Erhaltungstherapie danach. Was heißt Erhaltungstherapie?
Im Anschluss, nach der Chemotherapie und auch parallel zur Chemotherapie werden weitere Medikamente gegeben. Zum Beispiel das Bevacizumab, das dazu führt, dass der Tumor, dass ihm die Blutversorgung genommen wird. Und somit werden auch Schläferzellen eliminiert. Und des Weiteren gibt es auch den PARP-Inhibitor, der auch in bestimmten Situationen gegeben wird. Und beide Medikamente werden über eine längere Zeit nach der Chemotherapie weitergeben oder können weitergegeben werden in Anbetracht des histologischen Befundes. Das muss man dann genau selektieren, ob das für die Patienten ein Benefit ist.
Mhm. Das heißt also, es geht dann nicht mehr so sehr um eine Chemotherapie, die alle verdächtigen Zellen mit allen Nebenwirkungen, die man dann ja auch so hat, eliminiert, sondern es geht um welche, die speziell die Tumorzellen angreifen.
Genau,
so kann man das sagen.
Es ist eine zielgerichtete Therapie.
Ja.
Vor allem der PARP-Inhibitor, der führt letztendlich dazu, dass die DNA-Replikation, also die Reparaturmechanismen der Tumorzellen, unterbunden wird.
Ja.
Und dadurch sterben dann diese Zellen selektiv. Ja.
Mhm. Genau. Wie ist letztlich die Prognose mit Hilfe dieser neuen Therapien?
Auf jeden Fall deutlich besser als vorher, muss man sagen, ne? Weil Eierstockkrebs ja wirklich die Erkrankung ist, an der die Damen sehr schnell gestorben sind.
Ja.
Und heutzutage leben sie deutlich länger.
Ja. Mhm. Und nach der OP direkt, wie schnell bin ich wieder zu Hause?
ungefähr 7 bis 10 Tage. Ne?
Und dann ist man wieder zu Hause.
Dann ist man wieder zu Hause, ja.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ich bedanke mich.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!